The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Intellica.de. Dieses Mal geht es nach Aachen zu Dr. Michael Minnis und seinem Unternehmen Moco. Mit Michael Minnis spreche ich gleich unter anderem über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Shared Mobility in Stadt und Land. Doch zuvor möchte ich kurz auf unseren Partner Bosch Service Solutions hinweisen. Denn dank der Unterstützung können wir diese Podcast-Staffel produzieren. Bosch Service Solutions könnte auch Ihr Partner werden, wenn Sie zum Beispiel gerade über Services rund um Flottenmanagement, Werkstattdienste oder Aftersale nachdenken. Dann bietet das internationale Team individuelle, speziell für Ihre Ansprüche konfigurierte Lösungspakete. Ausführliche Infos finden Sie auf www.boschservicesolutions.com. Und nun zurück zu Dr. Michael Minnis. Er ist bereits seit 10 Jahren im Bereich neue Mobilität unterwegs, kennt die verschiedensten Start-up-Geschichten in diesem Feld und hat sie zum Teil selbst erlebt. Deshalb wollen wir auch ein wenig auf die aktuelle Konsolidierung im Markt schauen. Aber zum Einstieg möchte ich von Michael erst einmal für Sie, liebe Zuhörenden, wissen, was steckt eigentlich hinter Moco?
Moco ist ein Shared Mobility Enabler. Das heißt, unser Team, unser Service macht Unternehmen innerhalb von 4 Wochen zum Shared Mobility Anbieter in einer Region. Carsharing, Bikesharing, Scootersharing, Kickscootersharing. Wir liefern Komponenten und machen eben einen Energieversorger, Autohaus, Fahrradanbieter innerhalb von 4 Wochen zum Bikesharing-Anbieter oder Carsharing-Anbieter.
Kannst du mal vielleicht so 2 konkrete Beispiele, vielleicht was Kleines und was Großes skizzieren?
Klar, sehr, sehr gerne ein kleines und großes Beispiel. Ein kleines Beispiel ist ein Fahrradverleiher, jemand, der in einer vielleicht sogar touristisch erschlossenen Region unterwegs ist, schon einen Fahrradverleih betreibt, aber einen enormen Personalaufwand hat, Restriktionen in Bezug auf die Öffnungszeiten hat und der jetzt einfach über Moco einen 24/7 digitalen Bikeverleih in seiner Region anbieten kann. Davon haben wir inzwischen einige auf den touristisch erschlossenen Inseln, Amrum, Sylt, aber auch im Süden, in Italien und verschiedenen anderen Ländern. Groß sind für uns beispielsweise Leasinggesellschaften, die multinational unterwegs sind, die große Unternehmen bedienen, beispielsweise ein Unternehmen mit 4.000 Mitarbeitern und 5 Standorten, wo dann eben die Leasinggesellschaft ein neues Geschäftsmodell über eine Carsharing-Plattform gegenüber diesem Geschäftskunden anbieten kann.
Und wie muss man sich das technisch vorstellen? Du sprichst von Komponenten. Zum einen ist es sicherlich eine digitale Plattform, aber zum anderen ist es auch noch Hardware?
Es ist immer Hardware involviert bei Mobilitätsdienstleistungen, weil am Ende des Tages möchte der Mensch in irgendwas einsteigen oder auf irgendwas draufsteigen. Also er braucht ein Fahrzeug, ein Auto, ein Fahrrad, einen Roller, einen Kickscooter. Dieses Fahrzeug, das liefern wir nicht mit, aber wir liefern die Telematik-Hardware mit, die man braucht, um dieses Fahrzeug zu vernetzen. Also wenn Sie einen Fuhrpark 15 BMW i3 haben, dann liefern wir eben das an Telematik in diesen i3, damit der i3 mit unserer Softwareinfrastruktur spricht. Wir liefern auf der Softwareseite alles, was man braucht, um so einen digitalen Service anzubieten. Das heißt eine Endkunden-App, Führerscheinprüfprozesse, Zahlungsprozesse, Flottenmanagement, alles, was da eben so benötigt wird, bis hin, und das ist die 3. Komponente, zum Kundenservice. Wir liefern einen 24/7 erreichbaren Kundenservice, so dass Sie als beispielsweise Energieversorger innerhalb von 4 Wochen auch wirklich ein vollumfängliches Carsharing in Ihre Region auf die Straße bringen können und die Menschen, die vor so einem Auto stehen, auch eine Telefonnummer haben, wo die anrufen können und eine valide Antwort auf ihre Frage bekommen oder tatsächlich jemanden, der das Auto öffnet, schließt, umbucht oder all solche Dinge tut.
Und wenn wir jetzt in Zeiten von Corona miteinander sprechen, stellt sich natürlich zunächst die Frage, wie hat sich denn das Nutzungsverhalten und auch ja die Art des Services vielleicht bei euch verändern müssen?
Also Corona hat die Sharing-Branche stark getroffen. Das Thema Sharing wird immer bekannter. Immer mehr Menschen integrieren das in ihren Alltag. Anfang März 2020 ist die Auslastung und die Bereitschaft, einen Sharing-Service zu nutzen, massiv in den Keller gegangen. Also da waren Regionen wie Norditalien, wo das schlichtweg verboten wurde. Also Carsharing, Bikesharing-Anbieter durften ihren Service nicht weiter anbieten. Hieß für uns und unsere Partner eine Auslastung von 0%. Andere Regionen, da haben Anbieter einfach entschieden, ihre Flotte ein bisschen zu reduzieren, weil sie das Hygienekonzept, was man eigentlich braucht, um so einen Service dann in so einer Pandemiezeit anbieten zu können, gar nicht halten konnten für eine Flotte von 200-300 Fahrzeugen. Und wieder andere Regionen, da haben wir gerade in diesem Business-Kontext, wenn man Corporate Carsharing betreibt, da war auch schlichtweg die Auslastung deutlich minimiert. Das war für uns ein Einschnitt, für unsere Partner ein Einschnitt, aber wir sehen eben, dass da diese Zeit genutzt wurde, so ein bisschen zu rejustieren. Was brauchen wir denn wirklich? Welche Fahrzeuge brauchen wir wirklich? Welche Standorte brauchen wir wirklich? Wie kriegen wir dieses Geschäft krisensicher? Und was müssen wir eigentlich tun, damit Menschen auch in so einer Zeit die Services nutzen wollen und nutzen können? Und das heißt, wir haben insgesamt ein sehr positives Momentum aus dieser Krise rausbekommen und sind inzwischen auch schon wieder bei einer Auslastung, die 10% über der Prä-Corona-Zeit liegt.
Super, das klingt doch schon, als hätte es wieder geklappt. Mobility 3.0 würde ich mal das ganze Thema neue Mobilität inzwischen nennen. Das heißt ja auch, dass ich auf deiner Seite als Arbeitgeber, also du bist ja einer der Gründer von Moco, was muss ich denn da ändern oder was müssen denn deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht mitbringen gegenüber einem klassischen Leasing-Service oder einem klassischen Flottenmanager oder was man da sozusagen als Pendant sehen könnte?
Das ist schwer zu beantworten, ganz, ganz ehrlich, weil die Arbeit in einem Software- oder Serviceunternehmen ist schlichtweg eine andere als die in einem Autohaus oder in einer Leasinggesellschaft. Aber wir haben tatsächlich Leute im Team, gerade so im Bereich Customer Success Management, Kundenservice, die eine klassische Autohaus-Ausbildung gemacht haben. Wir finden das super wichtig und auch super spannend, weil die haben einfach von der Pike auf gelernt, wie denkt der Autohandel, was sind die wichtigen Themen aus Sicht des Autohandels? Und die können eben heute, wenn die dann in so ein digitales Unternehmen kommen, auch ganz anders mit unseren Kunden, speziell aus der Autohandelsbranche, sprechen. Wir haben natürlich Softwareentwickler, für die es nicht so unbedingt notwendig ist, dass sie jetzt eine hohe Mobilitätsaffinität haben. Aber natürlich ist es sehr positiv, wenn sie die haben. Und im Bereich User Experience ist es doppelt wichtig für uns, dass die Menschen, die bei uns im Team sind, tatsächlich diese neue Art von Mobilität selbst wollen und selbst leben. Denn es ist schon ein ganz gehöriger Sprung in der Art und Weise, wie ich Mobilität erlebe, wenn ich mich auf Shared Mobility verlasse, statt dem eigenen Auto, was einfach immer vor der Türe steht. Und das heißt, wir haben da schon eine besondere Anforderung. Es ist aber gerade sehr leicht, diese Leute zu finden. Gerade junge Leute wollen was ändern, egal ob Großstadt oder auf dem Land. Und deswegen sind wir da in einer guten Position.
Jetzt sitzt ihr in Aachen, wir hier in Berlin. Klassischerweise hört man immer von den großen Mobility-Startups aus Berlin. Aus Aachen hört man jetzt nicht jeden Tag zumindest in Mobility-Startups. Obwohl, stimmt auch nicht. Da gibt's ja jetzt auch inzwischen ein paar in der Zwischenzeit. Uiuiui, jetzt muss ich tatsächlich aufpassen. Habe ich, glaube ich, wirklich ein bisschen falsche Abbiegung genommen. Ich nehme es hier gleich mal zurück. Ja, stimmt, ja. Aachen als mit der RWTH Aachen zum Beispiel ist auch ein guter sozusagen Hub für solche Themen. Aber was macht denn den Standort aus deiner Perspektive da am besten aus?
Also Aachen hat in den letzten 3 Jahren aus unserer Sicht, und das ist natürlich immer ein bisschen verfälscht, wenn man das als Aachener sagt, aber wenn man da auch von außen drauf schaut, ist das, glaube ich, nicht zu übersehen. Aachen hat eine Menge bewegt. Also das sind Unternehmen wie Street Scooter, das sind Unternehmen wie Ego, die natürlich jetzt gerade in der Presse nicht im besten Licht dastehen, aber wenn man sich anschaut, was die in der Mobilitätswelt, gerade in der Elektromobilitätswelt, bewegt haben, dann ist das einfach enorm. Und diese Unternehmen sind gegründet worden aus einem Hochschulumfeld, aus der RWTH Aachen heraus, von echten Unternehmern, Unternehmerpersönlichkeiten, Menschen, die was gewagt haben, die auch was bewegen wollten, damit viel Mut und Kraft nach vorne gegangen sind. Um diese beiden Unternehmen herum gibt es eine ganze Menge Startups. Es gibt ein großes Digitalisierungszentrum, das Digital Hub Aachen, wo wir auch Mitgründer sind und unterstützen. Diese Komponenten zusammengenommen haben in den letzten 3-4 Jahren dafür gesorgt, dass wir tatsächlich ein Ökosystem haben, was super stabil ist, was es schafft, Menschen, die Lust haben, in der Mobilitätswelt etwas zu verändern, zusammenzuführen und dann auch neue Services zu generieren. Startups im Bereich Mitfahren, im Bereich Carsharing oder Bikesharing wie wir, Anbieter-Startups wie in Velocity, Aachen ist nicht dafür bekannt, dass die lautesten Menschen hier arbeiten, aber Aachen ist dafür bekannt, dass technologieaffine und technologietreibende Menschen hier arbeiten. Und das heißt, selbst wenn Berlin lauter ist oder man Berlin zuerst mal im Kopf hat, dann kann es sein, dass viele Services, die man so benutzt, dann doch am Ende vielleicht aus einer Technologiehauptstadt und vielleicht eben sogar aus Aachen kommen.
Damit möchte ich natürlich wirklich das Ganze noch mal ein bisschen gerade gerückt wissen. Danke für sozusagen dieses gerade Rücken. Sehr gut. Jetzt habe ich in der letzten Folge gerade mit Kollegen darüber gesprochen, ÖPNV on Demand, neue Konzepte im Bereich sozusagen Ride-Hailing, auch in dem Fall auf dem Lande. Gibt's denn aus deiner Perspektive bei Shared Mobility auch so krasse Unterschiede zwischen Stadt und Land?
Ja, auf jeden Fall. Also Menschen in einem urbanen Zentrum haben schlichtweg mehr Optionen, haben viel spontanere Wege, die sie bestreiten. Wenn ich in Berlin Innenstadt irgendwie mal eben zum Sport will, dann trete ich vor die Tür und musste mir vorher gar keine Gedanken machen, was ich jetzt nehmen will, sondern ich kann dann ganz viel nehmen, Bahn, Bus, Shared Bike, Kickscooter, was auch immer. Wenn ich in der Lüneburger Heide vor die Tür trete und zum Sport will, dann habe ich wahrscheinlich das gleiche Gefühl, nämlich ich mache mir keine Gedanken, aber ich habe dann keine Auswahl, sondern ich habe das eigene Fahrrad oder das eigene Auto vor der Tür stehen und das ist das, was ich immer benutze und das benutze ich auch jetzt. So, und diese beiden Gefühle, die Menschen haben, die da vor die Tür treten, die sind halt, wie gesagt, gleich, aber der Lösungsraum ist massiv unterschiedlich. Und das ändert sich aber gerade, weil immer mehr Menschen, die im ländlichen Raum leben, die Frage stellen, warum muss ich mir eigentlich für 500 Euro im Monat einen Zweitwagen vor die Türe stellen? Warum kann ich nicht meinen finanziellen Ressourcen, vielleicht aber auch mit meinem ökologischen Footprint anders umgehen und anders Mobilität erleben? Und das heißt, wir sehen im ländlichen Raum, also wirklich auch dörflich-ländlichen Raum, immer mehr Projekte, wo Shared Mobility ein Lösungskonzept ist. Aber es braucht immer eine kritische Masse, eine Mindestmenge an Menschen, die mitmachen. Beispielsweise das Projekt Dörps Mobil. Ein Projekt vom Land Schleswig-Holstein, wo in 65 Gemeinden über die MOKO-Plattform Car- und Bikesharing-Projekte in Dörfern in Schleswig-Holstein umgesetzt werden, sind so ein kleiner Baustein aus so einem Erfolgsmodell, was eben nicht so bekannt ist wie Car2Go, was aber in kleinen Kommunen einen echten, gelebten Mehrwert bietet.
In Berlin hat sich zumindest ja durchgesetzt quasi dieses Free-Floating-Konzept. Das heißt, ich stelle die Kiste da ab, wo ich gerade fertig geworden bin mit meiner Strecke. Ist das in diesem, nehmen wir jetzt dieses Konzept da mit den 65 Gemeinden, ist das dann eher ein stationsbasiertes Konzept?
Ja, absolut. Das ist stationsbasiert. Das Stationsbasierte hat viele Vorteile aus Betreibersicht. Ich habe einfach deutlich geringere Flottenkosten, wenn ich weiß, die Fahrzeuge kommen immer an einem bestimmten Punkt zurück und ich muss nicht Leute haben, die Fahrzeuge einsammeln, die vielleicht irgendwie die morgens in den Norden bringen und abends im Süden wieder abholen und solche Umverteilungsgeschichten haben. Das ist so die Betreibersicht. Aber das Stationsbasierte hat aus Endkunden- und Fahrersicht einen enormen Vorteil. Ich weiß nämlich, wann ich das Fahrzeug wo abholen kann. Also ich kann eine Verlässlichkeit ins System bringen und eine Planbarkeit ins System bringen. Und die brauche ich im ländlichen Raum. Ich muss eben wissen, wenn ich auf mein eigenes Fahrzeug verzichte, dass ich trotzdem nächsten Freitag mit einem Auto zum Arzt fahren kann. Und dann möchte ich montags schon eine Buchung anlegen und dann eben auch wissen, an welchem Ort ich am Freitag um 14 Uhr dieses Fahrzeug abholen kann. Das geht nur im stationsgebundenen Modell. Das geht eben nicht im Free-Floating-Modell, bewusst nicht. Ne? Das ist spontan, da trete ich vor die Tür und nehme den einfach, der da ist. Und das klappt eben nicht, wenn nicht genug Fahrzeugangebot und nicht genug Nachfrage da ist, wie irgendwie in einer großen Innenstadt, sondern eben im ländlichen Raum. Da sehen wir dann die stationsbasierten Modelle. Gilt übrigens auch für Bike-Sharing oder Scooter-, Kick-Scooter-Sharing. Auch die gibt's in den Großstädten als Free-Floating-Modell und in kleineren Städten oder in Industriegebieten oder im ländlichen Raum dann eben stationsbasiert.
Gibt es denn aus deiner Sicht noch Punkte, dass sowas wie das Land Schleswig-Holstein unterstützt 65 Gemeinden? Das ist ja ein ganz spannender Punkt. Sehen wir jetzt aber mal ein Stückchen größer deutschlandweit. Siehst du denn da noch politisch Punkte, wo du der Meinung bist, die müsste die Politik noch ordentlich anpacken, um das Ganze aufs nächste Level zu heben?
Die Politik kriegt ja gerade immer den schwarzen Peter zum Thema Mobilität. Aus unserer Sicht wird schon viel Gutes getan. Ich möchte da auch einfach mal eine Lanze brechen. Jetzt sitzen wir in NRW und das NRW-Verkehrsministerium, nur als Beispiel, hat riesen Fördertöpfe für das Thema On-Demand-Mobilität, für das Thema ÖPNV, für das Thema Schiene, für Carsharing-Themen, für das Thema Elektromobilität bereitgestellt. Es fehlt manchmal so ein bisschen an den Menschen, die dann auch wirklich umsetzen, also an den Organisationen und Vereinen und Menschen, die dann auch die Fördermittel abrufen und das tatsächlich auf die Straße bringen. Das ist so ein kleinere Bild und irgendwie das Positive der Politik. Das größere Bild, da sehe ich ehrlich gesagt nicht nur eine deutsche Politik, sondern da würden wir uns ehrlich gesagt auch ein bisschen eine europäische Perspektive wünschen. Wir leben, wir haben es eben in Aachen, im Dreiländereck. Ich möchte ehrlich gesagt als Menschen im Dreiländereck, und das passiert ja an vielen Grenzregionen in Deutschland, möchte ich eigentlich alles nutzen können, was in Deutschland, in Holland oder in Belgien steht. Egal, ob das Car, Bike oder Scooter-Sharing ist. Ich möchte eigentlich eine Infrastruktur um mich herum haben, wo ich mir nicht die Frage stellen muss, ob ich jetzt den Anbieter wechseln muss oder kann, sondern wo ich einfach von A nach B komme und da möglichst viele Mobilitätsoptionen habe. Diese Systeme, und das beginnt schon beim ÖPNV und verschiedenen Tarifsystemen, wenn man dann irgendwie den Verbund wechselt, da ist gerade viel Komplexität. Und das ist ehrlich gesagt mein Wunsch, dass die Politik da hilft, diese Komplexität zu reduzieren und genügend Mittel zur Verfügung stellt, damit neue Mobilitätsdienstleistungen flächendeckend angeboten werden.
Und jetzt bist du ja auch schon ziemlich lange insbesondere in diesem Mobilitätsbusiness. Was da sich anbietet aus meiner Perspektive, vor allen Dingen, weil du ja eigentlich zu 100% in den neuen Mobilitätsthemen unterwegs warst bisher, würde mich so ein bisschen so ein Rückblick über die letzten Jahre interessieren. Also wo siehst du denn die wirklichen Sprünge, die es in den vergangenen Jahren gab? Weil wir kommen gleich nochmal auch auf Ego und auf Street Scooter zu sprechen, weil da gibt's natürlich auch Schwierigkeiten in dem ganzen Punkt. Siehst du aber inzwischen auch Punkte, wo du denkst, ja, alles klar, hat sich etabliert und funktioniert?
Ja, also wir sind gestartet vor genau 10 Jahren, 2010, mit dem Thema Peer-to-Peer-Carsharing, also Airbnb für Autos. Von privat vermietet sein Auto an privat. Damals war das ein Modell, was es schon in der Wohnungsvermietung gab. In Bezug auf Pkw gab es das in ein paar Ländern. Wir haben das in Deutschland gestartet, mussten schnell erkennen, dass wir zwar eine Community aufgebaut haben von 150.000 Menschen und 15.000 Autos, dass aber die Auslastung, die Annahmequote nicht so ist, wie wir das in unserem Businessplan angenommen haben und vielleicht auch gehofft haben. Das heißt, wir haben da viel erlebt und dann umgestellt auf ein B2B-Geschäftsmodell. Was war der Grund oder warum glauben wir, dass es heute deutlich besser funktioniert als damals? Das sind ehrlich gesagt aus unserer Sicht drei Entwicklungen. Das eine ist, dass das Thema Sharing tatsächlich ankommt inzwischen. Menschen integrieren Shared Services in ihren Alltag. Das war 2010 nicht so. Das ist in den letzten 3-4 Jahren angekommen. Das ist eine sehr bewusste Entscheidung von einer Zielgruppe, die immer größer wird, für bestimmte Themen Sharing, sei es Tourismus, sei es Mobilität, in ihren Alltag zu integrieren. Der zweite Faktor ist die Technologie. 2010 konnte man noch nicht so einfach mit einem Smartphone Mobilität an vielen Orten voll digital nutzen. Und dieses Volldigitale ist extrem wichtig. Es muss sehr bequem, sehr convenient sein, auf ein Bike-Sharing, Scooter-Sharing zuzugreifen. Wenn das nicht so ist, dann wollen die Leute das nicht nutzen. Und der dritte Faktor, der für uns, und das hat sich ehrlich gesagt so in den letzten 2-3 Jahren massiv selbst verstärkt. Der dritte Faktor, der das Thema massiv vorantreibt, ist die Verfügbarkeit von Angeboten. Die Menschen schimpfen über Scooter-Sharing, die dann jetzt irgendwie Städte fluten. Für uns ist das ein Segen. Natürlich kurzfristig schwierig, aber diese massive Verfügbarkeit von Angeboten führt dazu, dass die Menschen das wahrnehmen, das Thema, und dass tatsächlich dieser Effekt entsteht, wenn ich eins brauche, dann ist bestimmt auch eins da. Also es ist nicht so, dass immer nur eine Angst im Hintergrund schwebt. Naja, ich weiß, Carsharing könnte ich mal machen, aber ich verkaufe mein Auto lieber nicht, weil wenn ich dann mal eins brauche, dann ist dann keins da oder dann ist das vielleicht nicht geladen oder ich weiß nicht. Diese Unsicherheit, die schwindet, weil die Menschen wahrnehmen, um sie herum sind Angebote da. Und dieses vielleicht teilweise Übermaß an Angebot ist ein positiver Effekt, der zum Umdenken führt und tatsächlich auch zur Nutzung führt. Vielleicht eben auch teilweise wieder zu einer Konsolidierung in manchen Teilen, Carsharing, Bikesharing, Scootersharing, aber eben jetzt für uns ein echter Trigger im positiven Sinn.
Danke, dass du das direkt in die Zukunft führst. Sehr schön, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Also auf der einen Seite haben wir das, dass gerade eine gewisse Konsolidierung stattfindet. Wir sprachen schon kurz über Street Scooter, über Ego. Byton macht jetzt auch den Eindruck, dass es da gerade schwierig wird. Auf der anderen Seite gibt es eine Konsolidierung gerade bei den Shared Services. Uber übernimmt oder hat übernommen Jump und Lime. Ein paar andere haben sich auch schon zusammengewürfelt, die Assets aufgenommen und sich sozusagen breiter aufgestellt. Wie siehst du das? Also ist da jetzt inzwischen auch der Punkt erreicht, dass es ein solides und nachhaltig wachsendes Entwicklungspotenzial gibt und dass sich die Mobilität tatsächlich wirklich verändert, oder bleibt es bei einer gewissen Zielgruppe, die einfach auch immer die neuen Sachen annimmt?
Wir glauben, wenn man das Ganze als Branche betrachtet, dass dieses solide und nachhaltige Wachstumspotenzial da ist. Das ist etwas, was uns auch antreibt als Team, als Gründer. Daran glauben wir fest. Nicht nur, weil wir jetzt irgendwie romantisch die Vorstellung haben, dass man die Mobilität verändert, sondern weil eben auch zahlreiche Anbieter beweisen, dass es ein substanziell positives Geschäftsmodell sein kann. Die Konsolidierung, die du ansprichst, die ist aus unserer Sicht einfach gesund. Also da war eine Menge Wettbewerb. Wir haben das bei Bike-Sharing-Anbietern gesehen, die in so einem Race vor 3-4 Jahren aus China kommt, dann viele Märkte erobert haben, und da kristallisiert sich dann am Ende einer raus, der es schafft, die operativen Kosten eines Betriebs, dieses Sharing-Systems, so zu optimieren, dass er A, die anderen vom Markt drängen kann, oder B, die anderen schlichtweg kauft und dann eben diesen Markt besetzen kann, plus lokale Anbieter, die vielleicht nochmal zusätzliche Vorteile haben, weil sie andere Angebote in der Region bündeln können. Das heißt, wir glauben an diesen Markt, wir glauben, dass es nachhaltig positiv sein kann, und sehen diese Konsolidierung schlichtweg als ein Teil des Spiels in Bezug auf diese Sharing-Anbieter. In Bezug auf die Fahrzeuganbieter, also du hast gesagt, Byton, Street Scooter und Ego, das ist halt einfach eine ganz andere Klasse Unternehmen, auch eine ganz andere Klasse Geschäftsmodell. Die bauen Fahrzeuge und sind damit im alten Geschäftsmodell zunächst mal unterwegs, sind auch im Wettbewerb mit Platzhirschen in ihren jeweiligen Kategorien. Und da gab es ein Zeitfenster, wo viele potenzielle Kunden, Innovationstreiber, glaube ich, dieses Produkt sehr gerne abgenommen hätten. Das ist, glaube ich, was so für Ego zutrifft. Das hat dann einfach aufgrund verschiedener Einflussfaktoren nicht so schnell oder zu der Zeit geklappt, wo sie das Fahrzeug eigentlich auf die Straße bringen wollten. Und jetzt wird es natürlich schwer, eine unternehmerisch echt riesen Herausforderung, da irgendwie 2 Jahre später als geplant so ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Byton hat, glaube ich, technologisch ein anderes Fahrzeug, Zielgruppe eher so in der Tesla-Region. Wenn die das Fahrzeug auf die Straße bringen können, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das immer noch funktioniert, wenn die vielleicht auch das Geschäftsmodell ein bisschen verändern. Und Street Scooter hat einfach, glaube ich, da ist ein politisches Spiel gespielt worden, gar nicht so sehr ein Geschäftsmodellspiel. Wir sehen diese Veränderung momentan nicht als irgendwie Bedrohung für die Branche, sondern eher als rational erklärbare Situation.
Dann ist das doch ein gutes Schlusswort, denke ich. Wie das heißt für die Zukunft, da geht noch einiges. Gleichzeitig ist bei euch Wachstum festzustellen. Die Zielgruppe scheint sich auch zu erweitern. Ich glaube, wir können mit einem positiven Gefühl in Zeiten wie diesen auch sehr gern auf Wiedersehen sagen. Und vielen Dank fürs Gespräch.
Danke fürs Gespräch. Bis bald.
Hack the Road Jack, der Podcast von Intellica.de.